Heute mit Philipp Jakob Pahl, Geschäftsführer und Mitgründer von der Budde Talent Agency.
Im Prinzip sind wir Nerds. Wir sehen das Geschäft nicht als Wirtschaftszweig. Das ist vielleicht auch der Fehler, den diese Industrie jahrelang gemacht hat. Sehen wir ja jetzt anhand der Pandemie. Sondern es ist halt einfach, wir haben alle in der Firma haben unser Hobby zum Beruf gemacht.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Philipp Jakob Pahl im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Nach Stationen bei ASS bzw. Selective Artists und Landstreicher Booking ist er seit 2018 Geschäftsführer und auch Mitgründer der Budde Talent Agency. Herzlich willkommen, moin Philipp.
Guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir fangen ja immer vorne an bei jedem Gast. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war dein Einstieg in die Musikbranche ja fast schon klassisch, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es klassisch für die Musikbranche ist, aber wenn ich das richtig recherchiert habe, nach dem Abitur ging es direkt ins Praktikum und dann hast du eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei ASS in Hamburg gemacht.
Ja, das klingt so, sieht ganz glatt aus, aber es war tatsächlich doch auch ein bisschen anders. Also dieses Praktikum war eigentlich nur ein Überbrückungspraktikum. Ja. Ich hatte nämlich eigentlich einen Studienplatz ergattert an so einer Uni in Friedrichshafen. Mhm. Damals eine der einzigen Unis, die irgendwas im Bereich Kulturmanagement angeboten hat. Und ich hatte ein Abi und dann war irgendwie so in meinem Kopf drin, da musste studieren gehen. Ich wusste aber, ich will Konzerte veranstalten und Booking machen. Aber hatte nur keinen Plan, wie ich jetzt da hinkommen soll über ein Studium. Und dann habe ich recherchiert und dann gab es halt die üblichen Kulturwissenschaftsstudiengänge irgendwie in Lüneburg oder so. Ne? Und Popakademie gab es tatsächlich damals auch schon, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr. Und dann gab es eben auch die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und die haben einen Studiengang, der heißt Kulturmanagement. Tierisch begehrt irgendwie. Privatuni muss man auch dazu sagen. Also das hätte auch viel Geld gekostet. Ich habe mich dadurch 1000 Assessment Center gequält, irgendwie den letzten noch auf Aspirin-Komplex da durchgeboxt und habe dann den Studienplatz tatsächlich bekommen. Und um dann halt das halbe Jahr bis zum Studienbeginn zu überbrücken, habe ich dann ein Praktikum gemacht bei ASS in Hamburg und habe dort dann so festgestellt, so, das ist genau das, was ich machen will. Aber warte mal, die Personen, die hier die Bands buchen und irgendwie die hier das Business machen, das sind Zoopfleger und abgebrochene Geschichtsreferendare und Zimmerleute. Was mache ich denn da mit diesem Studium? Das ist ja totaler Bullshit. Und habe das dann tatsächlich auch wieder abgesagt und habe mich dann intern bei ASS auf eine Ausbildung beworben. Genau, also bin quasi eher so da reingestolpert durch eine glückliche Fügung. Sonst hätte ich jetzt irgendwie einen fetten Studienkredit abzubezahlen und würde wahrscheinlich im Museum arbeiten oder so.
verstehe. Ja, das ist ja tatsächlich abgefahren. Aber okay, so bist du reingeraten in die Musikbranche. Und was ich noch fragen wollte, was hat dich denn so, oder was gab dir so diese Gewissheit, da will ich reingehen, das will ich unbedingt machen.
Ich habe das damals schon während der Schulzeit gemacht. Ne? Ich war irgendwie in der Schülervertretung und wir haben damals, ich war in so einem Gymnasium mit einem musischen Schwerpunkt und wir haben damals dann so Konzerte veranstaltet mit regionalen Schülerbands. Und das hat mir total Bock gemacht. Da bin ich richtig drin aufgegangen. Und ich habe aber selber natürlich, ich war selber auch in Bands, spiel Schlagzeug und so und habe lange auch geglaubt, das professionell machen zu wollen. Dachte auch ans Studieren, Schlagzeug studieren und so und habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, nee, das bringt alles nichts. Hier sind irgendwie Leute am Start, die sind 1000-mal besser. Die haben auch irgendwie 1000-mal mehr Biss. Gleichzeitig habe ich aber auch realisiert, dass mir das alles hinter den Kulissen doch vielleicht sogar einen Ticken mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich so damals eben diese Schülerkonzerte organisiert.
Okay, alles klar. Als du bei ASS angefangen bist, beziehungsweise weitergemacht hast, das ist so eine Frage, die ich mir ja auch immer wieder stelle. Wie leicht ist es denn jetzt eigentlich, Booker zu werden? Ich denke mal, in so einer Firma, ist ja eine renommierte Firma, da gibt es schon eine gute Adressdatenbank. Mhm. Also, da würde ich noch gerne fragen, liegt es dann eher daran, dass man einfach eine bekannte große Band braucht?
Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich mich mit dieser Frage damals natürlich auch wahnsinnig viel beschäftigt habe, weil ich habe immer gesehen, wie die Kolleginnen und Kollegen da die fetten Shows gebucht haben und auch in anderen Agenturen Leute, zu denen ich heraufgeschaut habe, da halt tolle Acts gemacht haben. Und ich habe dann immer mit meinen kleinen Club-Acts irgendwie rumgeeiert, ne? So, ich habe damals dann so bei ASS die ersten Bands, die ich gebucht habe, es waren so Voltaire. Gleich ein Begriff aus tolle Band aus Köln damals mit Deal bei Universal. Das war schon ganz aufregend, dass die überhaupt einen Major-Deal hatten und so ein paar andere Sachen. Und dann habe ich für andere Booker bei ASS eben Tourneen gemacht, an die ich dann ran durfte. So. Jedenfalls, ich habe mich eben lange gefragt, wie schaffe ich das jemals, eine Band zu buchen, die 500 Tickets pro Show verkauft?
Ja.
Und das habe ich mich lange gefragt. Also das hat mindestens 8 Jahre gedauert, bis ich das mal bis ich das hingekriegt habe. Und deswegen würde ich eher sagen, es bringt einem vielleicht gar nicht so sehr was, in einer Agentur zu sein, die schon ein großes Roster hat, sondern man muss einfach so Wadenbeißer-Qualitäten haben. Man muss da dranbleiben, man darf den Mut nicht verlieren und einfach dran glauben, dass es irgendwann zuckt. So, ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe irgendwann mal in Texas beim South by Southwest Festival neben dem Panna irgendwie gesessen und mit ihm ein Bierchen getrunken. Panna ist jetzt bei Dreamhouse. Ich würde sagen, es ist einer der Leuchtturmbooker der Branche, ja. Schöne Grüße. Und ich fragte ihn dann so, Panna, wie hast du das geschafft? Irgendwie Kings of Leon, ne, und Adele und so, wie soll ich das jemals schaffen? Und meinte er auch so, keine Ahnung, ich habe einfach gewartet. So, und dann hat er mir halt auch erzählt, es hat bei mir auch 10 Jahre gedauert. Und dann wusste ich, okay, einfach Zähne zusammenbeißen, durchhalten. Ne?
Aber das war aber ein bisschen unbefriedigend, muss ich gestehen, für mich zu hören. Das sagen ja viele, ne? So dieses, ich habe nichts getan, dann kam das so auf mich zu.
Ja, gut, aber es ist mir auch nicht in den Schoß gefallen. Also es ist schon auch wahnsinnig viel Arbeit. Du musst wahnsinnig viel Networking machen. Du musst da auf jedem Konferenzfestival rumhängen. Du musst irgendwie, damals habe ich halt jeden Blog gelesen, ne, irgendwie NMI abonniert gehabt, geguckt, was kommt da aus England, was ist da neu irgendwie, hab dann versucht, mit den Agenten in London warm zu werden, was auch super schwierig war, also weil, ich sag mal so, ASS ist eine ganz, ganz tolle und auch alteingesessene Agentur, die sind aber jetzt nicht bekannt dafür, die freshsten Acts zu machen. Ich habe dort das Handwerk auf jeden Fall zu 120% gelernt, aber was mir nicht wirklich in den Schoß fiel, war eben das Netzwerk zu Agenten, die irgendwie den neuen heißen Scheiß gebucht haben und die ich dann veranstalten durfte, oder Managements in Deutschland, die tolle neue KünstlerInnen gemanagt haben. Und das habe ich mir dann schon irgendwie alles so aus eigenem Antrieb selber reingezogen. Und okay, das war echt wahnsinnig anstrengend. Also das ist nichts, was man irgendwie so auf einer Arschbacke absetzt, ne? Und das ist auch irgendwie so, ich erzähle das auch oft, Praktikantinnen und Praktikanten oder irgendwelchen Leuten, die sich bei uns bewerben, die jetzt gerade irgendwie vielleicht studieren, Popakademie ist auch mal so ein Stichwort, ne? Und ich sage denen immer so, Leute, ihr könnt 5 Jahre studieren, aber ihr fangt dann, wenn ihr im Job seid, wieder von vorne an, weil es ist Vitamin B, es ist Netzwerken, es sind Erfahrungen, es sind Fehler, aus denen man lernen muss und so. Das kannst du nicht lernen eigentlich.
Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Was waren denn so die ersten richtig, die Acts, die du betreut hast, die so richtig, ja, in Anführungsstrichen groß waren, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt mal geschafft, das war jetzt so Next Step.
Also ich habe so Achtungserfolge gehabt mit so Bands wie Everything zum Beispiel aus England oder Balthasar aus Belgien. Das waren dann schon so Acts, wo dann auch irgendwie Festivals echt interessiert waren, wo ich gemerkt habe, alles klar, hier hört mir Stefan Reichmann vom Haldern mal zu. Liebe Grüße. dann, das waren aber keine Acts, mit denen man jetzt Geld verdienen konnte. Ne? Das, wo ich dann gemerkt habe, alles klar, hier kommt auch monetär was rein. Das war vielleicht Agnes Obel, eine dänische Singer-Songwriterin, die ich dann auch europaweit buchen durfte. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, alles klar, hier reden wir jetzt auch mal über 5-stellige Gagen und tolle Festival-Slots und so.
Ja, okay. Du hast eben schon gesagt, naja, bei ASS so richtig die ganz frischen Sachen war mitunter ein bisschen schwierig. Das führt mich natürlich zu dem Punkt, 2013 ungefähr wurde ja dann Selective Artists aufgebaut. genau da sollten ja, nach meinem Verständnis, diese frischeren, jüngeren Künstlerinnen und Künstler rein. Du hast das ja, glaube ich, mit initiiert oder zumindest mit aufgebaut. Ja. Also vielleicht kannst du einmal kurz so diese Idee erläutern und wie ihr da rangegangen seid.
Ja, die Idee kam damals dem Christoph Panke, der das auch heute noch als Geschäftsführer leitet, und mir, und ich muss auch sagen, dem Carlo Schenk, der damals dann auch zu uns gestoßen ist über witzige Umwege. Uns dreien kam so die Idee, Mensch, irgendwie, wir sollten vielleicht eine Art Label oder Department innerhalb von ASS schaffen, wo man eben diese jüngeren Acts besser abbilden kann. Weil ich habe irgendwann mal eine Diskussion gehabt mit dem Agenten von Woodkid, den ich auch in Deutschland veranstalten darf, der halt dann so fragte, sag mal, warum ist eigentlich die Tour von Woodkid hier in eurer Sammelanzeige gleich neben der Tour von Wishbone Ash? Und dann, da das war halt so, da dachte ich so, ja, fuck, stimmt. Mhm. Und das hat halt gut funktioniert, ne? Selective Artist war dann so ein Label, wo wir das dann alles auch ein bisschen anders dargestellt haben und so. Und ja, die haben ja nach wie vor irgendwie damit auch viel Erfolg, und es ist jetzt auch eine eigene GmbH geworden und so, ja.
Genau. Also das war quasi so eine In-House-Gründung und das war alles relativ zentral innen drin.
Ja, ja, das war keine eigene wirtschaftliche Einheit. So, wir waren wirklich einfach nur so ein Label. Wir haben das einfach nur grafisch anders dargestellt und hatten andere E-Mail-Adressen.
Ja, okay. Du hast das mit aufgebaut, aber 2 Jahre später kam für dich dann auch nochmal eine größere Veränderung. Du bist zusammen mit dem Kollegen, von dem du eben gesprochen hast, Carlo Schenk, zu Landstreicher gegangen, nach Köln. Mhm. Was ist da passiert?
Es gab, ich sag jetzt mal, ein paar Zerwürfnisse und also ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Jedenfalls ging es mit ASS und Selective Artists nicht wirklich weiter, und Carlo und ich haben uns dann umgeschaut. Also wir hatten damals schon das Kölner Büro eben von Selective Artists beziehungsweise ASS gemacht über ein paar Jahre, saßen zu zweit in Köln, während die anderen eben in Hamburg saßen, und dann haben wir uns umgeschaut nach neuen Joint Ventures und hatten ein paar Optionen auf dem Tisch, und das, was uns am meisten gereizt hatte, war eben dann der Schulterschluss mit Landstreicher Booking in Berlin, und wir haben dann mit Landstreicher Booking Berlin zusammen eine neue Firma, Landstreicher Booking Köln, gegründet. Ne? Also das war jetzt nicht nur ein Büro, sondern das war auch eine eigene Firma, und haben dann dort haben da viele Acts gemacht, die nach wie vor auch bei Landstreicher sind, also An Mai Kantereit, Milky Chance, Faber, von wegen Lisbeth und so.
Genau. Ist ja dann auch eine Firma Landstreicher, Beat Gottwald und Felix Hansen. Ich denke, das ist dann ja auch nochmal so eine ganz andere Dynamik, die da in so einer Firma drin ist, als ihr das vorher kannte. Ne?
Ja, gut, klar. Ich meine, also ich hoffe, die beiden verzeihen mir, wenn ich sage, das war natürlich genau das Gegenteil, ne? Da war halt irgendwie, da waren die freshesten Acts am Start, aber es war auch echt viel Jugend forscht. Also wo bei ASS dann das Handwerk wirklich bisschen Perfektion beherrscht wurde und man fast gearbeitet hat wie in einer Behörde, war bei Landstreicher alles so, ja, wir gucken mal, wie es geht, und also gefühlt Abrechnung auf dem Bierdeckel. Ich erinnere mich noch an den ein oder anderen Nervenzusammenbruch unseres damaligen Buchhalters. ja, klar, war ein totaler Kontrast, aber hat tierisch Spaß gemacht, ne? Also tolle Zusammenarbeit und so, tolles Team da in Berlin. Mhm. Und wir sind in Köln dann ja auch letztendlich von 2 Leuten auf 7 gewachsen innerhalb von 4 Jahren.
Ne? Mhm. Ja, du warst quasi Geschäftsführer dann, ne?
Genau, ich war der Geschäftsführer von dieser Kölner Firma. Mhm.
Ja. Eine Frage, die ich mir ja auch immer wieder stelle, ist, im Grunde habe ich immer so das Gefühl, dass Künstlerinnen und Künstler ja sehr oft quasi gar nicht so richtig an eine Agentur gebunden sind in dem Sinne, sondern eher an die Person, die sie bucht.
Ja.
Ich nehme an, ihr habt auch dann Leute, also Künstlerinnen und Künstler mitgenommen, ne?
Durch alle Firmen durch.
Ja, genau. Das finde ich halt immer wieder interessant.
Ja.
Weil man sich dann ja so ein bisschen fragt, so, warum sind denn die Booker eigentlich dann noch in Firmen? Also warum gab es nicht mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, naja, das können wir ja doch auch alleine mal, wir nehmen die einfach mit und dann machen wir das Büro quasi
ja,
alleine.
Ja, wir hatten, also als wir uns eben umgeschaut hatten, Carlo und ich, hatten wir natürlich auch Angebote von großen anderen Firmen, die gar nichts mit Live zu tun hatten, die uns einfach Geld hinterhergeworfen haben, weil sie Bock hatten, auch mal in Live zu investieren oder eine eigene Live-Abteilung zu machen. Und dann wären wir quasi vogelfrei gewesen, aber mit einem Investor. Nur, es ist halt, also der Sinn, sich einer Agentur anzuschließen, besteht natürlich auch darin, dass es einen absichert, wenn dann eben ein Act einfach mal wechselt. Also die meisten haben ja auch keine Verträge. Das heißt, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler morgens aufsteht und denkt, ach Gott, die Fresse gefällt mir jetzt aber nicht mehr, dann ich gehe jetzt einfach woanders hin, dann ist das so. Und dann steht man irgendwie auch als Booker schnell wieder ohne irgendwas da und braucht dann eben diese Absicherung. Abgesehen davon hat eine Agentur natürlich auch die Infrastruktur, die man vielleicht als One-Man-Show nicht hat. Ne? Buchhaltung, Legal, Marketing und all so ein Quatsch.
Ja. Jetzt hast du eben schon so ein paar Bandnamen angesprochen. Ich finde das ganz interessant. Eigentlich so in dem Zeitraum habe ich so das Gefühl, ist ja gerade auch der Aufstieg von An My Kantereit eigentlich zu sehen. Und ist ja auch eigentlich nochmal eine besondere Konstruktion, weil Carlo, also von dem wir eben gesprochen haben, ist ja der Manager auch jahrelang gewesen. Wenn du das so, du hast es hautnah miterlebt, kannst du vielleicht einmal so kurz so rückblicken, mal schauen. Wir hatten es ja eben gesprochen, wie kriegt man Bands groß? So, ne? Was war da so, was zeichnete das aus?
Die Story mit An My Kantereit ist natürlich auch speziell. Also, oder auch mit Carlo. Also ich habe mich Carlo kennengelernt, war in der 11. Klasse. Und da hat er mit seiner damaligen Schülerband in einem Jugendzentrum in Bonn-Bad Honnef gespielt. Und ich war da, weil der Sänger dieser Band Gesangsunterricht bei meiner Frau genommen hat zu der Zeit. Und dann hat meine Frau halt gesagt, boah, ey, der will, dass ich da hinkomme und mir anhöre, wie der mit seiner Band singt. Ich gehe da auf keinen Fall alleine hin, du kommst mit. Dann sind wir da hin und dann war das natürlich irgendwie so, ne, 5 Leute im Publikum, schäbiges Jugendzentrum und die Band war okay, aber der Gitarrist hat halt gespielt, wie als würde er mit den Stones im Wembley-Stadion auftreten. Das war dann eben Carlo, dann bin ich so nach der Show zu ihm hin und meinte so, ey, das war irgendwie krass, ne, geil performt, was machst du so? Und dann, ja, ich bin in der 11. Klasse und nach dem Abi, will ich Booking machen und so. Und ich so, aha, das ist interessant. Und was so jetzt hier im Look? Und so, wie kommst du da drauf? Ja, ich mache schon das Booking für meine Band hier. Ich habe jetzt eine Tour gebucht mit 25 Shows im Oktober, ganz Deutschland. Und ich so, was? Ne? Komm mal am Montag ins Büro. Und dann hat sich das eben, also dann von da ging das dann so weiter. Es ist dann irgendwie nach dem Abi sind wir weiter in Kontakt geblieben. Er hatte keinen Bock auf eine Ausbildung bei uns, weil er gesagt hat, Schule nervt ihn, will nicht mehr in die Berufsschule gehen, das packt er auch ohne. Dann habe ich gesagt, das ist niemals. Tür bleibt aber immer offen, kannst ruhig wiederkommen, wenn du dich besonnen hast. Und er hat es halt durchgezogen und irgendwann habe ich ihn dann beim Great Escape Festival an der Bar getroffen, wie er mit anderen Agenturen Bier trank. Und dann wusste ich, alles klar, jetzt muss ich irgendwas machen und hab ihm dann damals einen Job angeboten bei mir im Büro in Köln. Damals war ich noch alleine für ASS in Köln tätig. Und dann hat das so angefangen, da haben wir zusammengearbeitet und er hat so ein paar Sachen für mich gemacht und hat dann auch Tourneen für mich übernommen. Und das war eine ganz tolle Symbiose. Pat und Patterchen irgendwie. Also viele werden sich vielleicht noch an unsere Facebook-Posts erinnern. Die waren legendär. Und dann kam irgendwann die Band An My Kantereit. Also ich habe die in Köln auf der Ehrenstraße beim Streetbusking gesehen und dachte so, krass, krasse Stimme. Hab die dann angesprochen und ein paar Wochen später haben die sich dann auch wieder gemeldet und meinten so, ja, wir müssen uns mal treffen, wir haben irgendwie Bock, mehr live zu spielen. Und dann habe ich die beraten, bestimmt ein Jahr lang und wir haben so ein paar Sachen ausprobiert und natürlich irgendwie immer so im Raum Köln. Und dann kamen die irgendwann und meinten so, ey, wir wollen jetzt mal eine ganze Tour spielen. Und das war eine Woche vor der Geburt meines ersten Kindes und ich hatte meinen Schreibtisch schon leergeräumt und dachte so, oh nee, jetzt sitze ich noch eine Clubtour buchen. Und dann habe ich gesagt, hier, das, pass mal auf, Jungs, das ist der Carlo, der kann das auch, der macht das für euch, ne? Ich bin raus. Und Carlo hat das dann übernommen und hat, glaube ich, wenige Wochen später auch schon das Management für die gemacht. So, die haben einfach geklickt und haben dann sich immer bei uns im Büro eingeschlossen und haben irgendwelche Pläne geschmiedet. Also deswegen ist das speziell das Beispiel. An My Kantereit, das ist ein Phänomen. Ich bin auch total, zum Beispiel, muss ich erwähnen, ganz froh, dass das so gelaufen ist und dass Carlo die übernommen hat und dass Carlo noch das Management gemacht hat, weil der hatte halt wirklich eine Vision für diese Band. Ich hatte die Vision vielleicht gar nicht mal so sehr. Ich wusste, die haben Potenzial und so. Aber er hat wirklich das große Ding gesehen und jetzt kann man meinen, dass bei einmal Kantereit alles so zufällig passiert ist, aber die haben sich das schon echt alles ganz gut ausgedacht. Ne, das war ein Plot.
Ja.
Und was jetzt, um da auf deine Frage zurückzukommen, was halt irgendwie wichtig ist, um eine Band aufzubauen, gerade auch aus Live-Sicht, ist halt eine Leidensbereitschaft der Band. Also, keine Ahnung, die Jungs sind auf ihren ersten zwei Tourneen im VW Passat des Vaters vom Gitarristen unterwegs gewesen mit einem Anhänger, wo die Backline drin war, haben irgendwie ständig bei den Veranstaltern in der Küche gepennt und so und hatten aber trotzdem Bock so, ne, und haben halt die Ochsentour gespielt. Das Gleiche kann ich auch von Milky Chance zum Beispiel erzählen, die das dann auch sogar in ganz Europa so gemacht haben. Zu viert im Kangoo von der Mutter, ne, irgendwie immer in Kassel losgefahren, mal eben nach Paris düsen, Clubshow spielen, wieder nach Hause fahren, nächstes Wochenende Warschau, so. Und du musst es in dem Genre einfach durch Spielen erreichen. Das kannst du jetzt auch nicht auf jedes Genre umlegen. Also ich würde jetzt mal behaupten, im Pop-Mainstream läuft es ganz anders so. Aber das waren eben unsere Erfahrungen damals.
Ja, Wahnsinnsgeschichten. Ja. Aber auch eigentlich Wahnsinn zu hören, dass du mit solchen offenen Augen durch die Straßen gehst, aber auch die Geschichte mit Carlo. Also im Grunde genommen bist du ja auch dann wirklich jemand, der so rausgeht oder rausgegangen ist und wirklich sehr aufmerksam war und dann auch wirklich die Chance auch mal genutzt hat. Ich glaube, das wird auch nicht jeder machen, ne?
Es ist halt was mir Spaß macht, also was mich erfüllt, ne? Ich habe, mein Credo ist zum Beispiel auch immer, neue Acts zu entdecken und aufzubauen, statt irgendwelchen etablierten Acts Schecks zuzuwerfen, in der Hoffnung, dass sie halt zu mir wechseln. Da habe ich keinen Bock drauf. Also mache ich, wenn es nötig ist, aber was mich wirklich erfüllt, ist eben solche Stories und solche Karrieren mit zu begleiten.
Ne? Wahnsinn. Was sich anscheinend auch erfüllt, ist nochmal neue Unternehmen aufzubauen. Du hast 2018 dann nochmal den Schritt gewagt und die Budde Talent Agency mit aufgebaut, BTA. Was hat dich dazu veranlasst, da nochmal diesen neuen Schritt zu gehen?
Bei Landstreicher damals war es so, dass irgendwann mein persönliches Roster sehr poppig wurde und also auf der einen Seite sehr poppig, auf der anderen Seite sehr international und das passte irgendwie irgendwann gar nicht mehr so zur Ausrichtung von Landstreicher. Die haben sich dann auch, weil das auch alles wahnsinnig groß wurde, ne, die Kölner Firma wuchs und Berlin wuchs gleichzeitig, es waren irgendwann tierisch viele Leute, wahnsinnig viel Administration und so und die haben sich irgendwann auch dann wieder zurückbesonnen auf das, wo sie herkommen, nämlich aus dieser Drei-Zimmer-Altbauwohnungen in Kreuzberg mit 5 Leuten und haben irgendwie gedacht so, ey, das ist uns hier alles zu groß irgendwie und irgendwie das mit dem Pop, das ist auch irgendwie schräg, ne? Ich habe das natürlich auch gefühlt und habe auch gemerkt, dass ich auch dadurch vielleicht auch ein bisschen ausgebremst werde. Und dann haben wir uns im Guten getrennt, also haben wirklich geschäftlich einen Strich drunter gemacht, um die Freundschaft nicht zu gefährden. Und ich habe mich dann wieder nach neuen Ufern umgeschaut und hatte dann wieder einige Optionen. Das ist ja dann immer so, ne, dass die Leute das mitkriegen und dann kriegst du irgendwie die Anrufe. Und ein Anruf war Benny Budde. Und Benny und ich kennen uns schon ewig, irgendwie 13 Jahre oder so. Er ist auch der Manager von Alvaro Soler, einem Künstler, den ich auch schon sehr lange buche, den ich auch schon bei Landstreicher gebucht habe. Und der hatte eben die Idee, eine neue Agentur zu gründen mit einem ganz neuen oder zumindest für Deutschland oder Kontinentaleuropa neuen Konzept. Und das klang für mich so verlockend, dass ich da halt eingeschlagen habe und habe dann meinen Roster direkt halt eingebracht und 80% des Teams von Landstreicher Köln mitgenommen habe und so, ne? Und seitdem doktern wir in diesem Konzept rum, von dem wir glauben, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist.
Man muss das mal kurz sagen, also ich finde das tatsächlich auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Budde, der Verlag, ja, oder Budde Music heißt, glaube ich, die Firma, meint, das ist im Grunde genommen ein Verlag, ein deutscher Musikverlag, den gibt es seit 1947, glaube ich, das ist in dritter Generation und somit, ja, entsteht oder hat dieser Verlag eine Firmengeschichte, die gibt es seit 70 Jahren. Also ja, ich glaube, es gibt nicht viele Musikfirmen aus Deutschland, die so eine Historie haben.
Ne? Absolut, absolut. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich dann mich damals entschlossen habe, das mit Benny zu machen, ne? Weil dieser Name Budde ist einfach auch mit wahnsinnig vielen guten Werten aufgeladen in der Musikindustrie. Er ist weltweit bekannt, zumindest im Verlagswesen. Und die Firma hat eine ganz tolle, wie soll ich sagen, eine ganz tolle Firmenpolitik. Ne? Also es ist ein Familienunternehmen, was soll ich sagen? Das ist dann, genau, ja, da geht es familiär zu. Gleichzeitig hat es fast schon ein bisschen was von so einem kleinen Mini-Konzern. Ne? Also es gibt auch eine sehr gute Infrastruktur und verschiedene Büros in ganz Europa und so weiter. Ja, und Benny hat damals eben das Erbe auch seines Vaters angetreten, der ja leider verstorben ist. Rolf Budde, den habe ich selber auch noch kennenlernen dürfen, weil ich damals auch so Ausflüge hatte in die Verlagswelt als A&R und so. Und dann habe ich den immer mal wieder so als Redner auf irgendwelchen GEMA-Hauptversammlungen erlebt und dachte so, boah, das ist einfach, der Typ ist irre. Also nicht irre im Sinne von bescheuert, sondern der Typ ist einfach, das ist eine Koryphäe. So, der hat die Art, wie der geredet hat und die Ruhe, die der ausgestrahlt hat. Naja, und Benny hat ihm dieses Erbe angetreten, was definitiv kein leichtes Erbe ist, aber er macht das ganz toll und führt die Firma halt jetzt auch in die nächste Generation. Ne? Und hat die Firma auch ordentlich umgekrempelt, muss man auch sagen, auch zu Lebzeiten seines Vaters. Und hat eben aus dem Unternehmen etwas gemacht, was jetzt zukunftsfähig ist. Zudem gehört dann eben auch, solche neuen Firmen zu gründen, ne? wie unsere Agentur oder auch eine Managementfirma und so.
Ja, BTA, habt ihr BTA, wenn ich das so von außen betrachte, habt ihr das quasi im Startup-Bereich, sag mal, auf der grünen Wiese gebaut, also komplett neu, oder ist das auch integriert in diese Struktur?
Nee, es ist eine eigenständige Firma und trägt nur den Namen Budde, weil eben der Name so positiv aufgeladen ist. Ne? Für mich war von vornherein klar, das wird nicht die PAL Talent Agency. Und Benny ist mehr oder weniger stiller Teilhaber oder also hält sich aus dem Daily-Business komplett raus, läuft aber halt rum und macht Lobbyarbeit, ne? Und nutzt sein Netzwerk, bringt tolle neue strategische Ideen ein. So. Also wir ergänzen uns wahnsinnig gut, aber die Firma steht auf eigenen Beinen und hat mit dem Verlag nicht direkt was zu tun.
Ich denke auch, dass es unter Umständen ja vielleicht auch positive Wirkung haben kann, zumindest im Aufbau, dass man da einfach so ein bisschen schneller, agiler,
ja, klar, agieren kann. Wir profitieren natürlich schon davon, dass der Verlag auch eine Infrastruktur hat, die wir anzapfen können. Ne? Ob das jetzt Finance ist oder Legal oder so, ne? Oder alleine irgendwie die Tatsache, dass in Berlin in unserem gemeinsamen Büro jemand sitzt, die Office Management macht. So. Mhm. Das kann sich auch nicht jede Agentur leisten, die im dritten Jahr existiert. Klar, das ist ein wahnsinniger Vorteil.
Ja. Als die Budde Talent Agency gegründet wurde, war aber schon zuerst, 2018, erstmal der Ausblick, dass man Konzertagentur und Tourneeveranstalter ist, oder?
Genau, das war dem Umstand geschuldet, dass ich halt meinen Roster mitgebracht habe. Ne? Also ich live atme. Und dann waren wir zunächst erstmal nur eine Live-Booking-Agentur und haben dann aber relativ schnell auch ein Brand Partnership Department gegründet, haben tolle Leute einstellen können dafür und sind jetzt irgendwie in dem Bereich ja auch schon fast 2 Jahre unterwegs und sind jetzt 6 Leute oder so da in dem Team.
Ich denke auch, du sagst 2 Jahre, beziehungsweise ich denke auch Corona 2020 wird ja für euch auch nochmal ein sehr einschneidendes Jahr gewesen sein, logisch, als Booking-Agentur, aber ich kann mir vorstellen, dass das für euch auch nochmal so ein Startschuss oder Auslöser war, zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir doch nochmal in anderen Bereichen was Gas geben. So.
Das haben wir schon oft gehört, das ist aber gar nicht so. Ne? Also wir hatten eben die Idee einer Full-Service 360-Grad-Talent-Agency schon bevor die Pandemie uns eingeholt hat. Und natürlich, das sieht jetzt alles so aus, wie als hätten wir aus der Not heraus noch schnell ein Brand-Partnership-Department gegründet, um den Verlust im Live-Bereich zu kompensieren, ist aber wirklich nicht so. Also das Department haben wir vor der Pandemie gegründet. Wir haben auch die ersten Leute eingestellt, bevor die Scheiße losging. Und also das Konzept ist völlig unabhängig davon entstanden.
Ja,
ne? Also okay. Wir haben auch ein kleines Acting- oder Motion Picture Department schon gegründet. Das ist noch so ein bisschen unterm Radar, wird aber demnächst dann auch gelauncht und so, und sind dabei, weitere Bereiche auszubauen. Ne? Also unser Vorbild ist ja die amerikanische Agentur Welt, CAA, UTA, William Morris, wo alle Disziplinen des Entertainments im Prinzip abgebildet werden, und neben dem reinen Vermitteln von Talents an Filmproduktionsfirmen oder Veranstalter oder Modelabels oder so oder Sportvereine ist eben auch die Vermarktung mit Marken oder die Beratung hinsichtlich Markenkooperationen ein Kernelement dieser Agenturen. Ja. Und das gibt es eben in Deutschland nicht. Das alles vereint, dass diese ganzen Disziplinen in einer Firma vereint sind. Das sind alles, diese ganzen Bereiche werden von vielen verschiedenen, auch teilweise Einzelleuten bearbeitet. Ne? Also gerade im Schauspielbereich ist das wirklich ein absoluter Albtraum. Ich wusste das vorher nicht, bevor wir nicht angefangen haben, da drin rumzuwursteln. Aber da hat also jede Schauspielerin und jeder Schauspieler hat irgendwie 5 Ansprechpartner. Ne? Eine Person für die Vermittlung an Filmproduktionen, eine Person für PR, eine Person für Brand Partnerships, eine Person für Daily Management. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und die wollen natürlich auch alle eine Marge. Und die stehen sich gegenseitig auch teilweise im Weg, weil die haben vielleicht unterschiedliche Interessen. Und letztendlich behindert das Leute oder so Schauspielerinnen und Schauspieler total, um weiterzukommen. Und wir sagen halt, wir vereinen all diese Dinge in einer Firma. Wenn jemand Bock hat, bei uns sich im Schauspielbereich auszutoben, haben wir Leute, die können das abbilden. Ne? Oder wenn einer von den Schauspielerinnen sagt, so, ich fange jetzt an zu singen, und macht ein Album und es ist einigermaßen erfolgreich, haben wir halt auch jemanden, der kann zu dem buchen. So. Und gleichzeitig gibt es jemanden, der macht die PR, und gleichzeitig gibt es jemanden, der oder die halt Markenkooperationen herstellt.
Also ein sehr durchlässiges System wollt ihr dann etablieren?
Ja.
Okay. Was kommt denn da als Nächstes? Ich hatte mich tatsächlich gefragt, als ich das gesehen habe, so ein eigentlich fehlt ja, oder was so total naheliegend erstmal wäre eigentlich so ein Label-Service, ne?
Es gehört jetzt nicht zum klassischen Businessplan einer solchen Agentur. Also das ist natürlich auch eigentlich schon im Budde Verlag oder zumindest in dieser Verlagswelt abgebildet. Und wir werden da jetzt mit der Agentur sicherlich keinen Label-Service machen. Das macht jetzt aus unserer Sicht nicht so wirklich Sinn.
Okay.
Weil es ist eben auch, also ich sagte gerade eben 360 Grad, das ist natürlich auch leicht missverständlich. Den Begriff gab es ja schon mal vor ein paar Jahren im Hinblick auf Labels. Das ist aber, ich meinte das anders, ne? Also ich meinte 360 Grad insofern, als dass wir eben Talente aus allen Genres oder aus allen Disziplinen des Entertainment-Bereichs betreuen wollen.
Okay. Willst du denn schon sagen, in welche Richtung es ihr weiterdenkt?
Also erstmal steht jetzt Schauspiel, Motion Picture im Fokus.
Abgefahren. Ne?
Ja. Und wir vertreten auch schon einen Sportler, das macht auch irgendwie Bock.
Sportler?
Aber, ja, also ein Eishockeyspieler, ein Deutscher, der jetzt in den Staaten spielt. Und das ist aber natürlich ein Bereich, der ist... Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Also gerade im Fußball zum Beispiel, diese Spielerberater, das ist ja auch da, aber auch da muss man sagen, das ist höchst unprofessionell, wie das da läuft. Ne? Also das sind dann teilweise irgendwie so die Geschwister von irgendwelchen Bundesligaspielern, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, und gerade so Vermarktung, also hinsichtlich der Vermarktung oder der Kooperation mit Marken, da denkst du ja schon manchmal so, was haben sie sich denn dabei gedacht? So, warum macht er denn jetzt die Kampagne, das passt ja überhaupt nicht. Wer es gut macht, sind die Boateng-Brüder. So, ne? Einer von denen ist ja tatsächlich auch bei Roc Nation, also bei der Managementagentur von Jay-Z. So, und da kannst du schon sehen, alles klar, der hat gerafft, was Vermarktung tatsächlich bedeutet, ne? Dass es nicht heißt, ich mache jetzt mal einen Werbespot für Möbel XXL Lutz oder wie das heißt, ja, sondern ich gucke wirklich, was passt zu mir, so was bringt mich auch weiter, welche Markenkooperationen sind kredibil und zahlen sowohl auf die Marke der Marke als auch auf meine eigene Marke ein.
Ja, okay, aber es ist echt abgefahren, also der Weg so aus der Musik dann wirklich, dass du sagst, okay, Schauspiel, Sport, also dann nochmal so wirklich komplett so die Range aufzumachen.
Ja, ich habe schon immer Bock gehabt, über den Tellerrand hinaus zu gucken, ne? Also ich habe während meiner Zeit bei ASS und bei Selective habe ich auch für EMI Publishing, also für einen großen Verlag in London als A&R-Manager gearbeitet und so, weil gut, es war zufällig, wurde damals dann irgendwie so gescoutet und ich habe mich da jetzt nicht aktiv drum bemüht, aber das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, alles klar, Booking ist halt das eine, es ist aber auch wahnsinnig eindimensional. Hm. Ne? Also es wird auch schnell auch mal langweilig, wenn man eben nicht weiß, wie man das vielleicht auch in andere Bereiche bringen kann. Und dieser Blick über den Tellerrand und sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht auf der Tagesliste, also auf der Agenda stehen täglich, das macht mir Spaß.
Ja. Und was ist so die lukrativste Abteilung? Ich kann mir immer so vorstellen, so von außen betrachtet ist es, denkt man immer so, naja, so diese Brandgeschichten, da muss ja unglaublich viel Geld drin sitzen.
Ja, es ist klar, also da werden hohe Summen gedealt. Es ist aber schon so, dass das auch weniger planbar ist als im Live-Bereich zum Beispiel. Also ja. Unter normalen Umständen, denken wir uns mal die Pandemie weg, weiß ich im Live-Bereich, was ich in den nächsten 3 Jahren mache. Da kann ich einen Forecast schreiben und der wird auch mit ziemlicher Sicherheit so eintreffen. Im Brand-Bereich ist das nicht der Fall. Ne? Da redest du teilweise 3 Monate mit einer Marke über irgendeine Kampagne, mit einem Talent und am Ende wird es doch nicht stattfinden oder es wird wesentlich kleiner, es wird eingedampft, weil irgendwie der Marketingvorstand gesagt hat, so nee, das können wir uns jetzt doch nicht mehr leisten. Also es ist nicht so planbar, aber wenn es dann klappt, dann ist es auch lukrativ.
Okay. Wie sieht denn eigentlich dein Job alles jetzt gerade so aus? Also wenn ich das richtig verstehe, du bist ja Geschäftsführer, das heißt, du überblickst all diese Abteilungen und die Expansion und das ist so mit deinem Daily Business dann, oder?
Jein. Hm. Ich habe natürlich Unterstützung von meinen Kollegen in der Brand Partnership Abteilung. Also wir haben 2 Brand Directors eingestellt, Thorsten und Jonathan, die im Prinzip die Brand Partnership Abteilung leiten. Und ich kümmere mich als Geschäftsführer dann eher so um das übergeordnete Administrative und habe aber da natürlich auch ganz tolle Unterstützung von den Leuten aus der Budde-Welt. Also wir haben einen COO bei Budde, den Ender, der sich auch in der Agentur einbringt und ohne den wird es nicht gehen zum Beispiel. Ne? Oder Benny mit seinen Ideen und seinem Netzwerk. Weil man muss schon sagen, mein Core-Business und mein Herz hängt halt im Live. Und ich verliere mich auch schnell mal so in so kleinen Clubtürchen, ne? Und dann daddel ich da so 2-3 Tage an so Dingern rum und dann bleibt vieles, was eigentlich vielleicht übergeordnet Geschäftsführer-Aufgaben werden, dann mal liegen. Zum Glück realisiere ich das schnell.
Aber du buchst dann noch schnell, du buchst dann wirklich noch selber.
Ich buche noch super viel selber. Also okay. Ich würde mir das auch nicht nehmen lassen. Ne? Das ist wirklich etwas, wofür ich total brenne, was mir total Spaß macht. Also ich würde niemals hingehen und sagen, so ich bin jetzt hier nur noch Geschäftsführer und ich setze mich hier hin und überblicke nur noch alles und gucke, dass alles läuft und hole und stelle Leute ein, die das für mich machen im Daily Business. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin schon jemand, der sehr, sehr hands-on ist und liebt, eben auch diese Aufbauarbeit zu machen. Also ich habe selber noch super viele Aufbau-Acts im Roster.
Mit wem arbeitest du gerade?
An Aufbau-Acts?
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel,
oder auch an großen? Also die größeren Acts sind im deutschen Bereich sind Vincent Weiss, Lena, Alvaro Soler, im internationalen Bereich dann so Acts wie Woodkid, Arlo Parks und so. Wir haben aber auch natürlich im Roster viele andere, ne, ob das jetzt eine Lea ist oder Bon Iver oder Jack White oder Chili Gonzalez. Und im Aufbaubereich sind das dann so Acts wie ein Künstler, den man wahrscheinlich noch gar nicht kennt, der heißt Mile aus Mannheim. Oder aber auch zum Beispiel im internationalen Bereich halt so Bands, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, die nicht so richtig aus dem Quark kommen, aber die ich trotzdem seit 7 Jahren versuche aufzubauen, so, ne, so We Were Promised Jetpacks aus Schottland, ja, zum Beispiel. Mhm. Oder eine Band wie Low Island aus England. Das sind alles so Acts, die dann halt irgendwie 30 Tickets verkaufen pro Show. Ja, aber ja, die sich trotzdem freuen. Also das ist wirklich so, ich brenne dafür. Ich weiß auch noch, ja, also ich bin damals auch viel als Tourleiter mit gewesen bei den Tourneen, die ich gebucht habe. Damals Voltaire, irgendwie wochenlang mit denen auf Tour gewesen, und ich erinnere mich an so eine Situation, wo wir in Wuppertal im Live-Club Barmen waren, auf einer Tour, die so im Schnitt irgendwie 50 Tickets verkauft hat pro Show, und in Wuppertal hatten wir, glaube ich, eine Abendkasse, die explodiert ist aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Erasmus-Ausflug in Wuppertal war, die irgendwie noch Bock hatten auf eine Show oder so. Aber jedenfalls hatten wir am Ende irgendwie 150 Tickets verkauft. Und ich weiß noch, wie ich so wie im Edding 150 Tickets auf ein DIN-A4-Blatt geschrieben habe und bin zur Bühne während der Show und habe dann diesen Zettel hochgehalten, so, ne, weil ich mich so gefreut habe. Und diese Freude, die habe ich nach wie vor. Also
cool,
ja. Wie ein kleines Kind teilweise, ne?
Schön, also das ist schön zu hören, ja. Ich habe auch gesehen, dass so das Programm, was ihr bookingmäßig betreut, ist ja total, also so von bis, ne? Ich habe gesehen,
eklektisch.
Kindermusik, okay, ja.
Eklektisch nennt man das. Ja, genau. Okay.
Ja, also von wirklich so Kindermusik mit Dicker, was ich übrigens, ja, ich habe ja auch Kinder, auch total abgefahren finde, weil es auch echt viel Mist gibt, was Kindern so serviert wird. Bisschen, ja, du hast gerade gesagt, Lena, aber auch dann wirklich so, ja, so alte, so Punkrock-Helden, hätte ich gesagt, so Rocket from the Crypt, ja, die ja auch mehr so
Dinosaur Junior und so, ne? Ja, klar,
genau. Ja, genau, so, also total, also da seid ihr total weit aufgestellt.
Ja, ne? Ja, weil wir halt, wir sind, im Prinzip sind wir Nerds. So, wir sehen das Geschäft nicht als Wirtschaftszweig, das ist vielleicht auch der Fehler, den diese Industrie jahrelang gemacht hat, sehen wir ja jetzt anhand der Pandemie, sondern es ist halt einfach, ja, wir haben alle in der Firma haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Also einer meiner Kollegen, Günther Linnertz, der ist vor 2 Jahren zu uns gestoßen, der ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 62 ist er jetzt, der ist im Prinzip eine Koryphäe, ja, also er hat die Foo Fighters veranstaltet in Deutschland und so Geschichten. Und der hat natürlich auch wahnsinnige Geschichten zu erzählen und bucht aber neben Bon Iver und Jack White eben dann auch solche Bands, ne, und fährt da auch hin. So, ja. Und so ticken wir irgendwie alle. Ne?
Aber es ist dann schon so, dass ihr sagt, ey, komm, das geht, weil andere würden dann vielleicht sagen, lass uns doch mal gucken, dass wir so, ne, du hast es eben gesagt, bei Landstreicher war das dann ja entgegengesetzt, dass da gesagt wurde, ey, komm, lass uns mal wieder so ein bisschen fokussieren. Die Gefahr seht ihr dann nicht?
Das hatte bei Landstreicher damals ja eher auch ein bisschen inhaltliche Gründe, ne? Mhm. Also die wollten halt eher bei ihrem Genre bleiben. Es hatte gar nicht mal so viel damit zu tun, dass sie gesagt haben, wir haben zu viele Acts, sondern wir haben zu viele unterschiedliche Acts.
Zwar, ja, genau, das meine ich.
Bei uns ist es eben so, klar, also wir machen jetzt auch keinen Schlager, wir machen kein Techno und irgendwie haben bislang die Finger vom Deutschrap gelassen. Aber wir lieben Musik und ich weiß nicht, ich würde niemals eine Band oder ein Act absagen, den ich total feier, also wo ich auch Potenzial sehe, weil ich denke, ne, der passt farblich nicht ins Roster. Das ist vielleicht auch ein Fehler, ist auch manchmal ganz unwirtschaftlich so zu denken, ne? Aber ich meine, wovon lebt diese Branche, wenn nicht von Leidenschaft?
Ne? Oh, das ist ja super.
Ja, gut.
Ja, stimmt, ja, ist korrekt. Ja, ja.
Ach, cool. Das haben manche vielleicht vergessen, aber ich würde mal behaupten, bei uns spielt das noch eine große Rolle.
Mhm. Ich wiederhole mich oft in meinen Podcasts, aber ich komme ja nie drum herum. Man muss es ja auch immer irgendwie fragen. Es ist ja ein Musikbusiness-Podcast, Corona, wie geht man damit um und so weiter und so fort. Wie seid ihr denn so durchgekommen? Klar, ihr habt dann die anderen Departments. Ich habe gesehen, du hast mal in einem Interview von der Musikexpress hast du sogar gesagt, dass ihr quasi für eure Mitarbeiter eigentlich so ein Coaching anbieten wollt in der Phase und sagt so, hey, da wollen wir euch unterstützen.
Ja, ja, also wir sind mit Ach und Krach irgendwie mittlerweile also so durch die Pandemie gesegelt. Ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber da, wo andere irgendwie durch eine November-Dezember-Hilfe oder so 2020 sogar ein besseres Jahr hatten als 2019, ne? Also der Skandal ist ja mittlerweile bekannt, haben wir wirklich in die Röhre geguckt, aus verschiedensten Gründen. Also wir sind fast leer ausgegangen. Und umso glücklicher bin ich, dass ich mit Benny und dem Verlag und der Budde Power halt Rückendeckung habe. Aber was uns auf jeden Fall am meisten beschäftigt hat, war die mentale Gesundheit. Ne? Also sowohl der KünstlerInnen als auch von allen MitarbeiterInnen. Ja, wir haben damals ein Coaching angeboten, haben allen gesagt, ihr könnt euch hier Sessions buchen auf Firmenkosten, und das haben auch echt viele in Anspruch genommen. Aber es ist trotzdem etwas, das also ist natürlich eine Katastrophe. Also ich habe viele Kolleginnen und Kollegen und Freunde an die Depression verloren, ne, während dieser Zeit. Ich habe mir auch selber zwischenzeitlich Hilfe geholt, weil ich gemerkt habe, dass mich das einfach fertig macht. Und das war ganz wichtig, ne? Also ich finde zum Beispiel auch super wichtig, dass das jetzt auch mal offen kommuniziert wird. Also so ein Gespräch, wie du das mit Tim Böning geführt hast, das ist so wichtig, ne? Weil also diese Branche ist teilweise so verlogen und so eitel, und vielen Leuten geht's aber richtig, richtig scheiße, auch gerade jetzt. Und dass darüber jetzt gesprochen wird, ist ganz toll. Das hilft vielen Leuten. Ich merke das bei mir im Team. Viele Leute gehen offen damit um, dass sie krank sind oder dass sie Schwierigkeiten haben, und denen wird dann auch sofort geholfen, ne? Also
also super, dass ihr dann auch so direkt an solche Sachen denkt, ne, und das macht, während andere dann quasi nach Hause geschickt werden und ihr dann noch so ein Angebot machen könnt, ne, oder wollt auch da, ne?
Ja gut, wir haben auch echt versucht, von Anfang an den Kontakt zu halten zu allen im Team, ne? Also wir haben sofort angefangen mit digitalen Team-Meetings und so und so Get-Togethern, und dann merkst du halt irgendwie schon, also wenn du einigermaßen empathisch bist, merkst du, wenn dir die Leute abschmieren. Wenn du per Zoom irgendwie Team-Call machst und du guckst in die Gesichter rein und denkst so, Alter, okay, da muss ich morgen mal anrufen bei dem. Der sieht nicht gut aus. Und dann bewahrheitet sich das. Und wenn man dann eben helfen kann mit so einem Angebot, ist es ja cool, weil, wenn man ganz ehrlich ist, an einen Therapieplatz zu kommen, mal eben so, ist nicht so einfach. Das dauert teilweise Monate. So, das ist aber bei vielen Leuten, wäre das zu spät gewesen. Die brauchten Soforthilfe. So, ne?
Ja, Wahnsinn. Wie ist denn dann jetzt auch so dein Blick aufs kommende Jahr oder auf 2023? So, wie seid ihr da so aufgestellt oder wie plant ihr? Gut, man kann wenig planen, aber so ein bisschen muss man ja was in der Schublade haben.
Ne? Was da gerade passiert, ist natürlich Folter, ne? Also wir haben ja vor 4 Wochen alle noch gesagt, so, ja, geil, 2G, here we come, ne? Wir haben selber noch Tourneen jetzt gerade laufen, Ende November, Anfang Dezember, die wir jetzt komplett auf 2G konzipiert haben und so. Und alle dachten, das ist es jetzt. Das ist, worauf man jetzt aufbauen kann, womit man planen kann, weil es war ja die Planungsunsicherheit, war ja das, was alle am meisten beschäftigt hat. Und mit dieser Regel dachte man, okay, selbst wenn wir jetzt anfangen, irgendwie die Tourneen in der ersten Jahreshälfte bis hin zum Sommer mit 2G zu machen, ist es immer noch besser, als nicht zu wissen, ob die überhaupt stattfinden. Ja. So, und das ist dann jetzt aufgrund der steigenden Zahlen und der neuen Verordnungen schon wieder passé ist echt hart. Ne? Also das ist so wie, es gibt ja so, keine Ahnung, gibt so eine gute Serie auf Arte, die heißt Hatumfi oder so. Da geht es um die Geschichte von drei Kriegsgefangenen, die gefoltert werden und da, die werden immer wieder so, denen wird suggestiert, dass sie freigelassen werden und dann dürfen sie vor die Tür und werden gleich wieder eingesperrt. Und so fühlt sich das natürlich für uns gerade auch an. Ne? Ja, ja. So, ich hab gerade eine Tournee mit Arlo Parks am Laufen, wo ich weiß, am Mittwoch ist München und wenn die am Dienstag da im Landtag diese Verordnung verabschieden, dann ist am nächsten Tag Schluss. Und dann haben wir natürlich jetzt schon wieder alles vorbereitet für eine Absage. Ne? Das nervt.
Wie ist denn deine Sicht auf den Festivalsommer 2022?
Da bin ich einigermaßen optimistisch.
Okay.
Ne? Also, weil ich glaube, dass Open Air in Verbindung mit 2G schon irgendwie gehen wird. Mhm. Und wir haben zum Glück sehr viele Acts im Domestic-Bereich, ne, also von unseren deutschen Pop-Mainstream-Künstlern, die viel Business im Sommer haben. Haben wir zum Glück irgendwie ein Roster, mit dem wir zwischen Mai und September eigentlich unseren größten Umsatz haben. Und ich bin guter Dinge, dass wir das zumindest dann jetzt im kommenden Jahr machen können. Wir haben jetzt im letzten Sommer haben wir ja auch so ein paar Sommertourneen unter Corona-Bedingungen gemacht und das war irgendwie auch ganz lustig, aber ist natürlich nicht rentabel. Wir konnten irgendwie die Bands, also die Musiker und die Crew konnten wir in Lohn und Brot bringen und haben auch selbst mal wieder was tun dürfen. Aber was da unterm Strich hängen bleibt, ist natürlich ein Witz.
Schwierig, ne? Ja. Oh Mann, ja, mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Also ich werde auch weiterhin meine Gäste fragen und mal gucken, wie das Stimmungsbild dann so ist. Also das schwankt tatsächlich. Also es gibt doch wirklich einige, die jetzt auch schon sagen, so Festival Sommer nächstes Jahr, kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber bis dahin, muss die nächsten Tage erstmal auch überhaupt abwarten.
Die Ticketkäufer sind ja auch verständlicherweise komplett verunsichert. Ja. Also man dachte ja irgendwie, okay, zweifache Impfung, geil, ich bin safe. Jetzt sickert durch oder ist bekannt, dass das nicht reicht. So, was willst du da machen? Genau. Ich kann es keinem übel nehmen, dass er oder sie gerade kein Ticket kauft für ein Konzert. Wer hat denn Bock, unter diesen Umständen sich in eine volle Arena reinzustellen? Ne?
Richtig, genau. Oh Mann, ja, wir hatten es eben so ein bisschen angerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es so richtig beantwortet hast. Ich frage noch mal kurz so, weil ich auch immer dann so zum Ende gerne in die Zukunft schaue. So, was ist denn jetzt bei dir, bei euch noch in der Schublade? So, was kommt so als nächstes jetzt außerhalb dem, wie es live weitergeht? Also
ja, also wir wollen jetzt wirklich kontinuierlich an dem Ausbau dieses Konzepts arbeiten. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Also
auch kannst du ruhig.
Ja, genau. Also ja, okay. Ich habe ja schon gesagt, Motion Picture und Schauspiel ist in der Mache und wir werden dann eben nach und nach die anderen Bereiche ausbauen und dann werden wir irgendwann in neue Büros ziehen müssen, weil jetzt das Büro in Berlin schon aus allen Nähten platzt. Das ist auf jeden Fall ein Riesenprojekt für nächstes Jahr. Keine Ahnung, also am Ende des Tages wollen wir halt in ein paar Jahren sagen, wir sind die Full-Service-Talent-Agency in Deutschland, wo eine Marke zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, wir haben hier ein Produkt und wir brauchen irgendwie ein Talent oder eine Persönlichkeit, die diese Marke, dieses Produkt abbilden kann aus dem Bereich Sport. Und dann können wir das bedienen oder andersrum können wir sagen, hey, Schauspielerin XY, hast du nicht mal drüber nachgedacht, vielleicht mit der und der Marke was zu machen, weil das könnte auch auf deine persönliche, also auf dein Personal Branding einzahlen. Mhm. Und es ist halt spannend zu sehen, dass diese Idee, die Benny und ich damals hatten, 2018, dass es schon wirklich aufgeht. Klar, also Pandemie ist ein absoluter Hemmschuh, aber trotzdem geht's auf, ne?
Und das heißt aber wirklich, so Musik ist nicht so unbedingt der Schwerpunkt, sondern das gliedert sich so mit
Musik
ein.
Musik wird sozusagen immer als Teil der Budde-DNA und Teil meiner DNA ein Schwerpunkt bleiben. Nicht im Hinblick darauf, dass wir jetzt sagen, wir sind ein Booking-Agent, eine Live-Booking-Agentur und haben noch so ein paar andere Abteilungen, sondern das Live-Booking ist nur ein Teil des Ganzen. Trotzdem, das macht uns vielleicht auch so attraktiv gegenüber Marken, ist ja, dass wir wirklich Musik leben und atmen, und wir können zum Beispiel auch Rechteklärung und so über den Verlag natürlich schnell machen.
Stimmt, ja.
Also wir, klar, also die Musik wird unsere DNA bleiben.
Ja, okay. Wie sieht es mit Social Media aus?
Bereich
ist ja, also, eigentlich
du, auch noch du meinst jetzt Influencer.
Ja,
genau. Nee, also da wollen wir die Finger von lassen.
Ach, echt?
Ja.
Aber dann geht ihr
da will im ich Sport. Mich jetzt nicht, ja, da will ich mich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster hängen, weil ich auch viele Freunde habe, die in dem Bereich arbeiten. Aber ich finde, das ist halt wirklich sowas von leidenschaftslos, was da passiert. Ne? Das sind wandelnde Litfaßsäulen, diese Leute. Die teilweise machen die ganz coole Sachen. Also es gibt ja einen TikToker, irgendwie Falk Schacht oder wie er heißt. Einer von den ersten deutschen TikTokern, die auch weltweit Beachtung gefunden haben.
Ja.
Ne? Mhm. Und der ist wahnsinnig, was der macht mit deinen Video-Zusammenschnitten oder wie man das nennen würde.
Ja, genau.
Oder es gibt auch ganz tolle YouTuber, die so im Bereich Wissenschaft viel Beachtung finden. Genau. Das finde ich cool, aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, Marke XY, ihr braucht so viel Kontakte, ne? Also so eine Reichweite. Ja. Okay, wir können euch die vier Influencer quasi als Werbeplattform bieten für so und so viel Euro, und dann machen die irgendwie posten die dreimal irgendwas. Das ist das ist überhaupt nicht mein Ding. So, es ist, ne, ich denke, ich spreche da auch für Benny. Also wir stehen schon auch auf Sachen, die irgendwie gehaltvoll sind. Und klar, Sport, ja, ist auch nicht gehaltvoll, ist aber auch vielleicht, also mit Sport verbinde ich zum Beispiel auch viel Leidenschaft. Da ist dann vielleicht auch wieder die Brücke zur Musik.
Ja, nur mal kurz klarstellen, der TikToker heißt Falco Punch.
Wie komme ich noch auf Falk Schacht? Oh Gott, hoffentlich habe ich...
Das ist ein Hip-Hop-Journalist.
Ja, ne? Okay, ja. Genau. Liebe Grüße unbekannterweise, tut mir leid.
Ja, genau. okay. Also nochmal vielleicht einmal so runterbrechen auf das, wo wir so herkommen. Mhm. Hätte ich mir das so anhören, das klingt ja nach total sehr gutem Konzept, sehr gutem Business. Gibt es irgendwie Bestandteile davon, die man so runterbrechen kann, oder Erfahrung oder so ein Know-how für Indie-Künstler, für kleine Labels, kleine Agenturen? Also, oder ist das einfach so, dass man sagen muss, du, ganz ehrlich, das ist einfach eine völlig andere Ebene, das läuft da einfach ein bisschen anders. Und
also du meinst, ob man sozusagen ob man Vermarktung oder Personal Branding im Indie-Bereich ansetzen kann?
Ja, so jein. Also für mich stellt sich dann immer so die Frage auch, wir stellen uns ja oft die Frage als Label, unter anderem Label Redfield Records, wie geht's so für uns weiter, ne? Wenn ich sowas höre, natürlich, wir bauen sowas natürlich jetzt erstmal nicht auf, wie auch. So, aber was können wir mitnehmen aus so einer Geschichte?
Ja, guck mal, es gibt aber doch genug Marken, die selber auch eher Indie sind, die aber trotzdem Marketing machen müssen. Das ist natürlich überschaubar, aber trotzdem, also, ne, ich denke jetzt an so Marken wie Carhat oder so, oder Vans, die haben ja, ich meine, die Vans-Tourneen in der Vergangenheit waren ja im Prinzip schon eine Art Vermarktung oder Brand Partnership. Nicht nur eine Art, es war ein Brand Partnership.
Ja.
In dem Bereich gibt es schon auch Bedarf, denke ich. Es ist nur einfach limitiert, ne? Also klar, im Mainstream ist nach oben alles offen.
Okay. Ich werde es mir mal weiter angucken, was ihr so herbeizaubert. Okay, dann habe ich aber schon viel erfahren, in welche Richtung es geht und in welche Richtung es eher nicht geht. Gibt es sonst noch so Themen? Du bist ja wirklich tief drin. Du sagst, das ist deine totale oder eure Leidenschaft. Gibt es gerade noch so andere Themen, mit denen du dich jetzt beruflich vielleicht nicht unbedingt, aber so generell in der Musikbranche, in der Musikwelt beschäftigst?
Mal überlegen. Also es gibt eine Sache, die mich immer umtreibt, weil ich immer auch Bock habe, neue Leute, also neue Talente im Business-Kontext zu finden und aufzubauen. Mhm. Also neue MitarbeiterInnen und Mitarbeiter. In dem Zusammenhang treibt mich um, dass es irgendwie, es gibt irgendwie nicht mehr so diese Leute, die mit Anfang 20 so alles dafür tun würden, um in die Branche zu kommen. Also es ist wahnsinnig schwer, Leute zu finden, die eben diese Leidensbereitschaft haben und die sagen, okay, ich laminiere jetzt halt erstmal ein halbes Jahr 5000 Tourpässe und ich roll hier Plakate zusammen und bringe die zur Post und keine Ahnung, kauf Kopierpapier bei der Metro ein, nur um hier irgendwie reinzukommen, so, ne? Also diese Mentalität fehlt mir total. Also ich hab auch einen Ausbilderschein und versuche mich da immer wieder so, und ey, 90% der BewerberInnen, da denkst du so, also dann mach lieber dein BWL-Studium fertig, weil so funktioniert das nicht. Du musst, ne, also so, weißt du, was ich meine? Also das ist so.
Total, ja, ich kann es total nachvollziehen.
Ich glaube,
wobei ich jetzt sagen muss, das ist krass, du sitzt ja da Köln, Berlin in dieser Achse und man denkt so, naja, wenn, dann sind die Leute da, ne?
Ja, ja, gut, ich meine, klar, so es bewerben sich immer wahnsinnig viele Leute auf Stellenausschreibungen, die wir so raushauen und so. Aber das Mindset ist so anders mittlerweile, ne? Also ja. Ja. Damals war eben auch diese Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann für mich so geil, weil ich wusste, okay, ich kann hier Learning by Doing machen, habe aber trotzdem nachher einen Schein in der Hand. Weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht den Mut gehabt, einfach nur 6 Praktika hintereinander zu machen, um irgendwie reinzukommen. Dafür bin ich dann doch irgendwie auch ein bisschen zu sicherheitsverliebt. Aber das ist kein Vergleich mit dem, was momentan da abgeht. Also da kommen dann Leute, die halt irgendwie einen Bachelorabschluss haben im Musikbusiness und wollen gleich einen Job. Und ich muss dann immer sagen so, nee, weil du hast jetzt quasi viele Bücher gelesen und auch ein paar Dozentinnen und Dozenten kennengelernt und so, aber du hast überhaupt kein Netzwerk, du weißt überhaupt nicht, wie das Handwerk funktioniert, ne? Du hast vielleicht auch einen Riecher, was Musik angeht, aber selbst wenn du jetzt einen Act findest, wie willst du den an den Mann oder an die Frau bringen, wenn du niemanden kennst? Und so dieses, ne, so dieses, was ich am Anfang unseres Gesprächs als Wadenbeißertum bezeichnet habe, so das gibt's nicht mehr. Und das treibt mich total um. Das macht mich wahnsinnig teilweise. Ne?
Ja, da teile ich deine Meinung total. Was mir dann oft in Kombination dann auch noch fehlt oder in Ergänzung, dieser Praxisbezug einfach. Ja. Ne? Klar, es gibt sicherlich auch weniger so Jugendzentren oder so, die dann solche Dinge fördern, ne? Wo man dann irgendwie in jungen Jahren Dinge dann einfach irgendwie was machen darf, so, ne? Wo dann die Leitung einfach sagt, ja, dann das ist ja auch Jugendarbeit. Mach doch einfach irgendwie ein paar komische Konzerte, die keinen interessieren oder doch jemanden oder aber fang einfach mal an. Das ist ja dann oft auch dieses Problem, dass wenn man mit den Leuten zu tun hat, die dann, was du sagst, diese Studiengänge absolviert haben oder so, die spielen dann vielleicht noch ein Instrument, die waren noch nie auf Tour, die haben noch nie ein Konzert veranstaltet unter Umständen, wo man sich so fragt, oh, das ist ja abgefahren, so, da fehlt ja komplett die Praxis. Ja. Während dann viele so aus unserem Alter oder auch die ich dann hier interviewe, die sind ja eben genauso angefangen.
Genau, DIY, ne? Erstmal selbst machen und so und nicht aus den Büchern das Wissen schöpfen oder vermeintlich schöpfen. Also ja, es ist, ich möchte auch nicht wettern. Ich bin schon oft auf die Fresse geflogen mit Aussagen, was diese Studiengänge angeht. Ne? Also das Beste war irgendwie, habe ich einen Vortrag gehalten beim CO Pop Festival und habe dann war dann auch in so einer Stimmung wie gerade, deswegen muss ich echt wieder aufpassen und habe dann so voll abgerantet über Dinge, die ich an der Popakademie erlebt habe, weil ich da auch teilweise als Dozent war. Und dann meldete sich halt die damalige Geschäftsführerin der Popakademie aus dem Publikum und meinte so, ja, sie müsste doch auch mal ein bisschen relativieren. Und das ist natürlich, da muss ich vorsichtig sein. Also da geht dann irgendwie auch so meine Leidenschaft oft mit mir durch, weil natürlich haben die alle eine Daseinsberechtigung und die Leute, die da raus hervorgehen, haben auch echt was auf dem Kasten. Also ich kenne super viele Leute, die zum Beispiel an der Popakademie ihren Abschluss gemacht haben, mit denen ich auch jetzt zusammenarbeite, sind mega kompetente Leute, und so. Und ich möchte das eben nicht ins falsche Licht rücken, aber gerade im Booking-Bereich, ne? Also vielleicht muss ich das dahingehend korrigieren. Gerade im Booking-Bereich funktioniert das nicht so. Das kannst du im Label-Bereich und im Verlagsbereich vielleicht so machen. Aber im Booking-Bereich ist es einfach Learning by Doing. Und das, diese Mentalität, die fehlt mir total.
Ja. Ich kann es total nachvollziehen. Also, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ich glaube, es beschränkt sich nicht nur unbedingt aufs Booking. Also, ich glaube,
ja, gut, das ist schon. Du hast ja auch, du hast ja auch zugestimmt bei der These. Das muss ja im Label-Bereich irgendwie ähnlich sein, ne?
Ja, zumindest gar nicht so für den Bereich, den wir verantworten, ne? So in so einem gewissen Indie-Bereich kann ich das schon auch so unterstreichen. Naja. Ey, vielen Dank für die vielen offenen Worte.
Sehr gerne.
Dass du uns mitgenommen hast auf deiner Karriere sozusagen. Ich drücke euch die Daumen und werde das weiter sehr gut im Auge behalten, welche Sportler ihr als nächstes habt.
Ja, oder ob wir doch Influencer-Marketing machen und du
zeigst
den Finger auf uns. Ja.
So ist es. Okay. Nein, das werde ich natürlich niemals tun. Ja, genau. Alles Gute.
Danke.
Und ciao.
Vielen Dank, ciao.
Ja, zum Ende hin noch zwei kleine Hinweise, und zwar einmal auf Folge 93 mit Tim Böning von Der Bomber der Herzen. Wir hatten es eben im Gespräch kurz angerissen. Es ging um mentale Gesundheit und um die Karriere von Tim. Und dann natürlich die Folge 39 mit Michael Bisping, der Geschäftsführer von ASS, ist auch Mitgründer. Der erzählt einfach mal die Geschichte und gibt einen kleinen Ausblick zum Thema ASS, also der Firma, bei der Philipp seine Karriere begonnen hatte. Zum Ende hin verweise ich noch auf unsere Podcast-Partner Antelope Audio sowie Ticketmaster. Die haben gerade ihre Themenwochen und ab dem 30. November die Musicals Week, in der sie ausgewählte Musicals für euch präsentieren, und zwar auf ticketmaster.de. Schaut da gerne mal vorbei. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Nächsten Sonntag geht es weiter. Ciao.